Diesmal musst du moderieren, Ela.
Ich dachte, du machst das, weil ihr beiden euch schon so gut kennt.
Ja, gut. Anderthalb Tage war ich bei Erik.
Herzlich willkommen zum Runner's World Podcast. Hier ist die 37. Folge, heute mit Partner Sokuni und gleich zwei Gästen. Der erste ist Erik Hille, wem der Name noch nicht sagt. Ja, das greifen wir gleich auch nochmal auf. Erik ist mittlerweile ein ganz schön schneller Marathonläufer, ist jetzt kürzlich einen virtuellen Marathon in 2:15 und ein bisschen gerannt. Was er sonst so macht und überhaupt und welche Tipps er für virtuelle Läufe geben kann, das hört ihr im ersten Teil dieses Podcasts. Und im zweiten haben wir dann mit Vincent Harder von Sokuni gesprochen, beziehungsweise mein Kollege Henning hat das gemacht. Da ging es einerseits um die neue Endorphin-Kollektion von Sokuni. In einem der Schuhe ist Erik Hille übrigens jetzt auch seine neue Bestzeit gerannt. Andererseits wollten wir aber auch wissen, wie funktioniert eigentlich so eine Laufschuhentwicklung? Los geht's jetzt aber, wie gesagt, mit dem Gespräch mit Erik Hille. Mein Kollege Henning Lehnertz war dabei und ich bin Ela Wildner. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Ja gut, dann versuche ich mal kurz zu vermitteln, mit wem wir hier sprechen. Und zwar ist Erik Hille hier uns zugeschaltet. Hallo Erik.
Hallo zusammen.
Und wem der Name nichts sagt...
Wahrscheinlich ein Großteil der Zuhörer.
Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so verwunderlich. Okay, das klingt jetzt fies. Nein, Erik ist ein durchaus schneller Läufer, der tatsächlich auch erst so in mein Blickfeld geriet durch seinen Corona-Marathon, den er Mitte April lief. Eigentlich war ja geplant, Mitte April in Wien Marathon zu laufen, Erik, richtig?
Das ist richtig, genau.
Genau, und weil Wien genau wie alle anderen Marathonveranstaltungen ausfiel, ist der Erik bei sich zu Hause im Dorf Marathon gelaufen.
Hardrockhausen, richtig?
Nee, Hardrockhausen ist ja Naburg.
Sozusagen das Nachbardorf, einfach auf einer, soweit es ging, verkehrsberuhigten Strecke, die wir da vorher da anständig vermessen haben. Genau, deswegen sind wir da ein paar Kilometer noch weitergezogen, um da so allen möglichen Risikofaktoren aus dem Weg zu gehen, sage ich mal.
Genau, du hast das eiskalt durchgezogen, du hast das Training durchgezogen und bist dann am geplanten Wettkampftag nicht in Wien, sondern in Wölsendorf oder so hieß es, ne?
So heißt das tatsächlich, genau. So,
bin ich gut. In Wölsendorf 42 Kilometer gerannt und das Beste ist, Erik ist eine 2:15 gelaufen. Seine Bestzeit davor war eine 2:18. Jetzt kommt es auf die Sekunden an, die kriege ich nicht mehr zusammen.
2:18, 2:32, glaube ich, waren das letztes Jahr in Köln im Herbst, genau.
Und jetzt eine 2:15.
Eine 2:15 hoch, aber muss man schon dazu sagen, 2:15:50 waren das dann. Ja, hat mich schon zufrieden gestimmt, hat mich schon echt auch gefreut. Wie Henning gerade schon erwähnt hat, das war wirklich ein Ablauf eines Stadtmarathons, wirklich identisch. Also da vom Auftakt, vom Frühstück bis Anreise zur Wettkampfstätte und diverse andere Geschichten, war das wirklich eine hundertprozentige Simulation des Ganzen. Ja.
Naja gut, du hattest keine Mitläufer, du hattest quasi keine Zuschauer, aber ansonsten...
Das stimmt, ja.
Naja, aber ich finde es schon, also was ich daran so genial finde, ist halt, während ganz viele andere Profisportler, Nicht-Profisportler ihr Training zumindest heruntergefahren haben, nicht alle, aber viele, hast du das knallhart durchgezogen, weil es stand ja schon ein bisschen länger fest, dass Wien eben nicht stattfindet und andere Rennen auch nicht stattfindet. Also hast du das letzte Drittel, die zweite Hälfte ungefähr deines Trainings mit dem Wissen durchgezogen, dass du nicht bei einem großen Marathon starten wirst und hattest dann aber den Plan, das durchzuziehen. Warum? Kannst du das einmal ganz kurz erklären? Das ist ja schon so ein bisschen spannend.
Die Erklärung ist eigentlich relativ einfach. Ich bin noch nicht ganz so lange in dem Geschäft dabei. Also ich bin jetzt mittlerweile 31 Jahre alt und trainiere jetzt noch nicht so lange vernünftig, also mit Struktur und Plan und ich sage jetzt mal unter mehr oder weniger professionellen Bedingungen. Also ich arbeite nur 2 Tage die Woche, Montag, Dienstag da auf Vollzeit und der Rest ist eigentlich komplett dem Langstreckenlauf untergeordnet. Ja, Grund war eigentlich dafür, dass mein Trainer und ich der Meinung sind, dass die Entwicklung ja eigentlich noch nicht abgeschlossen sein kann, jetzt nach 3, 3,5 Trainingsjahren. Und dementsprechend war es halt für uns auch wichtig, diesen nächsten Schritt zu gehen, diesen nächsten Trainingsblock dann wirklich auch zu finalisieren und zu realisieren und dementsprechend auch zu sehen, schlägt das denn alles an, klappt das alles so, sind wir im Plan und halt einfach diese, ich nenne es immer ganz stumpf, so eine Pyramide, also um diese Basis einfach unten weiter auszuprägen, um halt dann den nächsten Schritt dann auf der Treppe wieder gehen zu können, also sprich, gut, das liegt jetzt auch noch in den Sternen, ob ein Herbstmarathon stattfinden wird, ja höchstwahrscheinlich ja auch nicht, aber um eben dann einfach dieses Training wieder auf das Frühjahrstraining aufzusetzen, aufzubauen. Und das empfanden wir da beide als richtig und da vor allem auch wichtig. Und dementsprechend haben wir uns dann einfach zu dem Entschluss gekommen.
Ja, es hat ja auch gut funktioniert. Ich meine, wenn man in so einem Probewettkampf dann eine Bestzeit läuft, so eine starke Zeit, mit der man dann ja plötzlich, ich sag jetzt mal aus der erweiterten deutschen Spitze, schon in die deutsche Spitze hineinläuft und die Leute einen dann ein bisschen auf dem Schirm haben, das ist ja schon ein gewaltiger Schritt. Also 3 Minuten muss man erstmal schaffen, gerade wenn es eben kein richtiger Wettkampf ist, wobei du ja sagst, es fühlte sich so an wie ein richtiger Wettkampf.
Ich hatte den Vorteil oder ja, im Nachhinein betrachtet war es dann vielleicht doch ein Vorteil, dass ich in Köln auch schon von den 42 Kilometern 35 komplett alleine laufen musste, unglücklicherweise aus diversen Gründen. Dementsprechend wusste ich einigermaßen, wie ich das anfühlt. Gut, in Köln waren dann doch noch ein paar Zuschauer, zumindest am Straßenrand. Das war jetzt in Wölsendorf halt leider nicht der Fall. Wir haben da überlegt oder beziehungsweise ich habe überlegt, ob ich da ein paar Freunden Bescheid gebe. Da hätte man bestimmt so 10, 20, 3, mit Glück vielleicht 30 Leute da versammeln können. Aber das war halt einfach aufgrund der damals noch sehr, sehr verschärften Corona-Kontaktbeschränkungen einfach nicht möglich. Und ja, dementsprechend war das dann wirklich weg vom Schuss. Wir hatten dann auch ein Stück weit natürlich auch Respekt, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ein Stück weit da Angst hatte, dass dann da irgendwie durch Zufall sich dann trotzdem mal hier so ein Dorfscheriff hin verirrt, der das Ganze dann irgendwie aus willkürlichen Gründen dann ablässt. Aber das kam dann Gott sei Dank nicht so. Und ja, dementsprechend, ja, cool, passt.
Das wäre echt krass, so bei Kilometer 41 kommt dann der Polizeiwagen und hält einen an.
Ja, also das war wirklich so und das hat man vorher auch echt durchgesprochen, dass da meinte halt dann mein Trainer ist mein Vater und der meinte dann vorher direkt, also sollte das irgendwie so weit kommen, dann musst du durchziehen und ich versuche das halt dann irgendwie zu regeln. Ja.
Also hat dein Vater gesagt, du sollst vor der Polizei wegrennen. Habe ich das gerade richtig verstanden?
Etwas Apple. ich sage jetzt mal knallhart, hat er.
Ich würde behaupten, das hätte Erik auch geschafft.
Oh Gottes Willen. Nee, das wäre das einzig legitime Mal meines Lebens, wo mir mein Vater wahrscheinlich diese Empfehlung gibt. Renn von der Polizei davon.
Ja. Jetzt muss man so ein bisschen aufklären, dass im Zuge dessen wurden wir ja auf dich aufmerksam, also im Zuge dieses echt tollen Ergebnisses, der echt tollen Zeit wurden wir auf dich aufmerksam. Und kurz darauf habe ich dich zu Hause eben in Naburg besucht. Das liegt in der Oberpfalz, hoffe ich.
Genau.
Du mich jetzt. Genau. Und war 1,5 Tage bei dir. Wir haben sind mal laufen gegangen, haben viel gesprochen, Fotos gemacht für eben eine Heftgeschichte, die bald in der August-Ausgabe erscheint. Deswegen wollen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht allzu viel verraten, was so deine Herangehensweise an das Laufen angeht, was so deine Vergangenheit angeht, weil die ist durchaus sehr interessant. Du hast ja eben auch schon gesagt, du bist noch gar nicht so lang dabei, nämlich eigentlich erst so jetzt im vierten Jahr, seit 3 Jahren läufst du strukturiert, trainierst strukturiert, hattest auch eine ganz lange Pause, wo du gar nicht gelaufen bist und ja, bist auch schon Anfang 30, also ein eher ungewöhnlicher Weg für einen Marathonläufer, der eine 2:15 stehen hat. Und wie das genau ablief, dein Lebensweg bis heute, das kann man dann eben bald in der August-Ausgabe nachlesen.
Was sich für mich immer noch total surreal anfühlt und worüber ich mich immer noch jeden Morgen tierisch freue.
Das bekam man auf jeden Fall mit, dass du dich darüber freust, aber für uns ist es ja auch cool, mal dich da kennenzulernen, dich begleiten zu können und jemanden zu porträtieren, der einen etwas ungewöhnlicheren Weg gegangen ist und ja, ein bisschen was anderes auch zu erzählen hat als die klassische Leichtathletik-Vergangenheit mit eben Leichtathletik-Verein ab, keine Ahnung, ab dem 10. Lebensjahr bis dann eben heute mit dem klassischen Weg über Mittelstrecke, Langstrecke auf der Bahn und
ja. Aber können wir nicht schon mal so ein bisschen was verraten?
So ein bisschen was verraten? Du bist neugierig, ne? Okay, was möchtest du denn wissen? Ich weiß ja schon alles. Also ich bin ja derjenige, der Erik besucht hat und jetzt so tut, als wäre er total interessiert und investigativ nachfragen. Dabei weiß ich schon eigentlich alles. Jetzt musst du fragen, Ela.
Ach, das ist jetzt aber schwierig. Dann vielleicht, ich weiß nicht, ob das spektakulär ist, aber wie es dann dazu kam, dass du dann zum Marathonläufer wurdest, so irgendwie ganz plötzlich.
Bezug jetzt meinst du Bezug auf Laufen oder Bezug auf die Strecke, auf die Streckenwahl, sage ich jetzt mal?
Beides.
Okay, Bezug auf die Streckenwahl ist so, also für unten herum, also für die Unterdistanzen, also die Geschwindigkeit, die kriege ich nicht mehr her. Also das merke ich auch, fällt mir auch echt schwer. Ich war heute Morgen seit langem mal wieder auf der Bahn. Das hat sich heute Morgen mal wieder so ergeben, aufgrund dessen, weil bei uns in Bayern heute ein Feiertag ist. Für unten rum, die Geschwindigkeit, die ist einfach nicht mehr herzustellen. Das glaube ich auch, dass das so ist. Ich meine, ich halte es für realistisch, noch mal eine gute 10 Kilometer Zeit zu laufen. Aber alles, was da drunter führt, das wird wirklich, wirklich schwierig und hart. Ja, und der Grund, warum ich wieder anfing mit dem Laufen, also das ist wirklich, da würde ich dann wirklich aufs Heft verweisen, weil das ist wirklich eine tierisch lange Geschichte.
Ja, und, in der Tat.
Und die ist jetzt nicht so schnell in Worte zu fassen, würde mich schwer tun mit.
Ja, aber was man so ein bisschen verraten kann, ist eben wirklich, dass Erik eben nicht diese klassische Vergangenheit hat, in seiner Jugend gerannt ist das die ganze Zeit getan hat, klassische Bahn-Vergangenheit mit 5 und 10.000 Meter hat, sondern fingst mit strukturiertem Training tatsächlich eben vor 3 Jahren an. Jetzt bist du 32.
31 noch.
Okay. 31 noch. Und das ist dann natürlich schon so ein Alter, wo man genau das, was Erik gerade gesagt hat, was einem dann nämlich schwerfällt, wirklich nochmal richtig schnell zu werden. Nun ist Erik alles andere als langsam, aber eine 28er-Zeit über 10 Kilometer zu laufen wird, glaube ich.
Ganz, ganz, ganz zu schweigen von der Zeit. Ich meine, sowas wie beispielsweise so, wovor ich einen Höllenrespekt habe, sind so 1500 Meter Geschichten da, nicht, also unter 4 oder so. Also muss ich ehrlich sagen, traue ich mir gar nicht zu.
Aber das musst du ja auch nicht.
Ist auch jetzt auch nicht das Problem, genau. Also ich hätte heute Morgen hier wieder so 2000er, 1600er, halt eher dann so Bahntraining für Langstreckler, sage ich mal. Und das ist schon was mir wirklich wehtut. Aber das ist dann noch, glaube ich, für mich deutlich einfacher darzustellen, als jetzt hier solche richtige 300 Meter Milchsäure-Angriffsläufe. Genau.
Was aber tatsächlich, also du hast tatsächlich sehr viele lustige Anekdoten zu erzählen, von denen ich auch versuche, so viele wie möglich in dem Porträt eben unterzubringen über dich. Aber eine Sache kann man ja jetzt schon mal erzählen. Du meintest, dein Vater ist dein Trainer und ihr habt ja auch so eine kleine Wette laufen, wo du jetzt schon mal in Vorleistung gegangen bist letztlich, und zwar die mit dem Vespa-Roller. Vielleicht magst du es selber erzählen, bevor ich...
Ja, genau. Die Vespa oder der Vespa-Roller, genau. Das liegt jetzt schon ein ganz paar Jahre zurück, also so ungefähr 10. So, ich war damals, was ich heute immer noch nicht bin, muss ich ehrlich sagen, aber natürlich alles reduziert, dem Alkohol nicht so ganz abgeneigt, und da war auch so eine kleine Familienfeier und so, und wir waren halt da, ja, hatten da Spaß und hatten halt auch schon ein paar Bier getrunken und so, und irgendwie sind wir da eben auf 10 Kilometer Straßenlauf gekommen und haben da draußen rumgescherzt noch mit Bierchen in der Hand und so, und dann meint der Vater dann so, ja, wenn du anständig trainierst, dann schaffst du das auch noch unter 30, ne? Und dann, ich sag's, ja, völlig, völlig ausgeschlossen, also das halte ich halt wirklich für total ausgeschlossen. Und dann kam das eine zum anderen, und er sagt halt, wenn du nochmal unter 30 läufst, kriegst du eine Vespa von mir. Und die kannst du dir aussuchen. Also kannst du dir tatsächlich aussuchen. Ja, jetzt ist es 10 Jahre später. der Fall, dass ich mir das, muss ich sagen, jetzt vor allem vor Wien hätte ich mir das, also vor Wien sage ich, ich sage falscherweise vor Wien, vor Wölsendorf hätte ich mir das tatsächlich zugetraut. Also der Aufbau war eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir laufen 10 Kilometer in Dresden, dann einen Halbmarathon in Prag und dann der Abschluss halt der Marathon in Wien. Und ich fühlte mich echt gut und die Trainingswerte, die kann man sich ja auch einiges von ableiten. Und ich war der Meinung, die 10 Kilometer unter 30, das ist jetzt, das schaffe ich, das ist machbar. Und dann kann ich endlich das Moped fahren. Ja, jetzt kam halt wieder Corona. Also das ist wieder, das ist ein Krampf, aber es kam halt wieder jetzt was dazwischen. Ne, ich meine, Corona hat mich jetzt schon diesen Wien-Marathon gekostet. Und dann war eben so mein Ansinnen, jetzt habe ich nicht auch noch Bock, jetzt noch mal ein Jahr länger auf dieses Moped zu warten, weil kommt vielleicht ein guter Sommer oder weiß der Geier. Ja, und dann bin ich auf jeden Fall, bin ich da jetzt in die Vorkasse gegangen, habe mir das Ding jetzt einfach gekauft. Und sobald ich die 10 Kilometer unter 30 laufe, bekomme ich das quasi ja von meinem Vater /Trainer zurück überwiesen.
Also, ich finde das super. Und vor allen Dingen, ich war ja bei euch zu Hause und habe ja auch deinen Vater /Trainer kennenlernen dürfen. Und ich glaube, der würde nichts lieber tun, als dir dieses Geld überweisen, weil er ziemlich Bock darauf hat, dass du die 10 Kilometer unter 30 Minuten läufst, beziehungsweise dass du einfach schneller wirst und ein noch besserer Läufer. Das ist halt schon, das ist ja euer gemeinsames Ding, euer gemeinsamer Traum. Und das merkt man halt total. Das finde ich ganz witzig, dass der Antrieb da irgendwie von euch beiden zu kommen scheint.
Das ist definitiv so. Da freue ich mich auch drüber. Und das ist auch, bin ich auch extrem dankbar für, dass ich da wirklich Tag für Tag so eine Unterstützung genießen kann.
Ich finde es aber geil, das fällt mir gar noch ein, dass du das behalten hast. Also ich meine, das war vor 10 Jahren, hast du gesagt, ja. Da hattest du mit Laufen gar nichts zu tun, groß, beziehungsweise gar nichts mehr.
Wirklich gar nichts, ja.
Wie du schon meintest, eher dem Alkohol zugeneigt als den Laufschuhen. Und dann kommt es da zu so einer, ich sag jetzt mal, ja, relativ an den Haaren herbeigezogenen Wette.
Man könnte sagen, Schnapsidee, Schnapswette.
Was ist denn das Wort? Dass du das dann auch noch behältst und dass dein Vater sich ja scheinbar auch noch dran erinnern konnte, sonst hätte er ja gesagt, nee, was für ein Roller, habe ich nie gesagt.
Ah, das stimmt.
Ja. Du hast es gerade schon gesagt, irgendwie Herbstmarathon, alles noch ein bisschen unsicher. Wie sieht's denn momentan aus? Du trainierst wahrscheinlich einfach komplett weiter, als ob im Herbst ein Marathon stattfinden würde?
Exakt. Also wirklich tatsächlich genau wie du sagst. Das ist auch schon wieder ein gutes Volumen erreicht. Ich mache halt gerade diese Fundamentalarbeit. Also das heißt, Dauerläufe, also die ganz normalen Dauerläufe, eigentlich alle in einem relativ hohen Tempo, auf profiliertem Gelände, auf weichem Boden. Also versucht da immer entsprechend Höhenmeter mit einzubauen und so. Und qualitativ trainieren wir da jetzt aktuell nur, also das klassische qualitative Training sind dann nur 2 Einheiten die Woche. Das machen wir eigentlich in der Regel schon 3, aber das sind 2. Sonntags ist ein Long Run, den auch für meine Verhältnisse, vielleicht ist das für andere anders, aber für meine Verhältnisse ein relativ flotter Longrun. Und und dann noch einmal so Berganläufe in hoher Intensität oder eben dann mal jetzt halt auch schon so ein paar Tempospritzen setzen da auf der Tatanbahn. Letzte Woche konnte ich noch nicht auf der Tatanbahn gehen, da habe ich das halt einfach im Straßenschuh auf Asphalt gemacht. Das geht ja auch, also da bin ich ja flexibel oder können ja wir uns als Läufer glücklich schätzen, so flexibel zu sein. An die Uhr, ob da jetzt hier 5, 10 Meter hin oder her, das spielt ja eigentlich relativ wenig Rolle da für mich oder für uns. Und genau, also ich bin im Training, das läuft und jetzt geht's halt drum, letzte Woche war in Berlin vom SCC und vom International Sports Service, die haben so ein 10-Kilometer-Rennen ausgerichtet schon mal mit, ich glaube, da waren 15 Leute dabei oder was da, Hälfte Männer, Hälfte Frauen.
Ja.
Und wenn sowas jetzt mal langsam wieder anrollen würde, ich meine, die haben es jetzt dargestellt, dass es möglich ist. Da wurden diese Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen eingehalten und die haben dargestellt, dass es möglich ist. Wohingegen der Verband erstmal wirklich alles für den Rest des Jahres einfach cancelt und streicht. Und ja, ich habe trotzdem die Hoffnung, dass vielleicht da nochmal was kommen könnte.
Ja. Aber du hast jetzt noch keinen Termin, auf den das Training schon ausgerichtet ist. Es ist jetzt nicht so, dass du mit einem eventuell stattfindenden Elite-Berlin-Marathon Ende September irgendwie an den denkst oder Hamburg-Marathon.
Um ehrlich zu sein, ist es aber genau das Datum jetzt.
Ja?
Also das ist jetzt Ende September, genau.
Mhm. Ja, vielleicht kommt es genau wie du sagst, ne, dass der SCC, der jetzt ja dieses 10-Kilometer-Rennen für Profiathleten veranstaltet hat, wo Alina Reh gewonnen hat, wo Johannes Motschmann gewonnen hat, dass die jetzt das quasi so als Probelauf nehmen, als Exempel für eben Marathon, der dann stattfindet.
Ja. Und vor allem Marathon könnte man das ja wirklich dann auch so machen, dass man, ich meine, vorher, man weiß ja, also man sollte ja zumindest im Marathonlauf wissen, was bin ich ungefähr imstande zu leisten. So, und da kannst du ja dann Gruppen losschicken, zeitversetzt. Ja, dann startet halt die 212er-Gruppe mit den Vollraketen halt als erster und die 215er-Gruppe startet als zweiter, dann gibt es eine 218er, 21 in 3-Minuten-Schritten oder weiß der Geier was. Aber wenn da immer nur hier 4 bis 5 Leute in so einer Gruppe drin sind, frage ich mich schon, warum nicht, ne?
Ja, also so haben sie es ja jetzt auch bei diesem 10-Kilometer-Lauf gemacht, ne? Die Startaufstellung mit Abstand und eingeteilt nach zu erwartender Zielzeit bzw. Trainingsstand, damit es auf der Strecke nicht wirklich zu Überholmanövern kommt, was man dann natürlich nicht ausschließen kann, aber was im Zweifel auch gar nicht das große Problem ist.
Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, das gibt's ja im Triathlon oder ist es Triathlon oder ist das nur im Ironman? Da bin ich jetzt überfragt.
Ist auch
aber
Triathlon.
Ist im Triathlon auch, ne? Dass du da diese Abstandsregel eben auch beim Überholvorgang hast, ne?
Das hast du nur beim Langdistanz-Triathlon.
Also gibt's in der olympischen Distanz gibt's das nicht?
Zumindest nicht bei den Profis. Ich weiß nicht, wie es bei den Jedermann-Wettbewerben aussieht. Ja, bei den Profis, ITU, die fahren ja komplett ja. Kolonne.
Und ach so, okay, guck, das wusste ich jetzt nicht. Aber jetzt hier wirklich die Eisenmänner, die müssen ja beim Überholvorgang immer diesen Abstand halten und in diesem gewissen Zeitfenster. Und ich meine, das sind auch Regeln, die man, finde ich, schon auf einer breiten Straße, ob es jetzt dieses, wie heißt der Flughafen da in Berlin, der Tempelhofer Feld oder was da? Ob man das zum Beispiel auf solchen, ich meine, da wäre das ja wahrscheinlich schon realisierbar, wenn man will, so, ne? Aber gut, ich meine, ich sprich da jetzt einfach drauf los. Im Endeffekt habe ich keine Ahnung, aber ich habe zumindest die Hoffnung, sag ich mal, dass irgend sowas kommt. Und das erste, was wieder in diesen olympischen Qualifikationszyklus reinfallen würde, wäre eben dann dieser Valencia-Marathon da Anfang Dezember. Und das ist halt so die Frage, ne, wie man jetzt das Training halt ausrichtet. Richtest du es aus auf Ende September oder richtest du es jetzt aus auf Anfang Dezember? So, das ist halt etwas, ja, gut. Muss man sich Gedanken drüber machen und dann
ja, es sind ja noch ein paar Wochen Zeit.
Ja,
genau. Wobei man jetzt sagen muss, Olympia ist ja jetzt nicht das Ziel, was du derzeit verfolgst.
Nee, das gar nicht. Also das auf gar keinen Fall auch falsch verstehen. Aber ich halte es halt schon für wahrscheinlich, weil das eben dann tatsächlich wieder das erste olympische Qualifikationsrennen ist, dass da eine extrem hohe Dichte an den Leuten vielleicht für meine neue Zielzeit an Start gehen könnten. So, ne, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich würde jetzt gern nächsten Schritt gehen, sagen wir mal so unter 2, jetzt mal einfach mal aus dem Bauch herausgeschossen, würde ich gerne unter 2:15 laufen oder ob dieses Jahr noch, ne? In einem Realmarathon. Dann ist ja, guckst mal in die Ergebnislisten von Hamburg rein oder Wien oder Hannover oder sowas. Du hast ja da in dem Bereich extrem wenig Leute. So, also es ist relativ ausgeschlossen, dass du wieder in der Gruppe läufst. Und ich hätte gern einmal dieses Feeling oder beziehungsweise die Möglichkeit, in so einer Gruppe da wirklich zu laufen. Weil wenn ich das gesehen habe, Berlin, die Olympia-Quali da jetzt oder in Sevilla, die Olympia-Quali auf dem Marathon, das ist ja phänomenal, wenn da wirklich in einer Gruppe von 30 Leuten, stell ich mir traumhaft vor. Also das würde ich gern nochmal miterleben.
Was würdest du machen, wenn das nicht passieren würde? Also wenn jetzt es kein Elite-Rennen gibt, wenn Berlin nicht stattfindet, wenn wenn vielleicht auch Valencia keine Option für dich ist, würdest du dann wieder bei dir zu Hause laufen?
Oder? Also mein Vater meinte, die Kilometerschilder, die heben wir mal vorsichtshalber auf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ob ich das nochmal kann, boah, das weiß ich nicht. Ja. Ich meine, das war jetzt auch halt am 19. April, das war halt auch Neuland, ne? Ich hatte ja keine Ahnung, wie läuft das? Du kannst im Endeffekt nicht gewinnen, du kannst ja nur scheitern. In deiner eigenen Zielvorgabe oder Zielsetzung natürlich. Aber das jetzt nochmal mit dem Wissen, wie das wirklich von Kilometer 1 läuft und wie das ist, wenn du da und wieder die 180-Grad-Wende auf dieser engen Straße, ne, wo du auf 0 km/h runterbremst und dann so schnell wie es geht wieder auf diese 18,65 da hochbeschleunigst, wie sich das halt dann beim 6. Mal anfühlt, weil ich meine, das Wissen habe ich jetzt und mit dem Wissen wieder sowas vorzubereiten, boah, ich glaube, das ist schon auch hart, ey. Also ich wahrscheinlich würde ich es wieder machen, logisch. Aber ich sage jetzt so, boah, der Gedanke dran, also der lässt mich jetzt nicht gerade irgendwie Heureka rufen oder so.
Ja, müssen wir einfach mal die nächsten Wochen abwarten und dann sehen, ob noch wirklich ganz normale Stadtmarathons stattfinden, ob es weitere Elite-Veranstaltungen gibt.
Ja.
Wobei, da ist halt genau das Problem. Ne? Die einen jagen derzeit die Olympianorm, die 2:11:30 beträgt und du willst eine 2:15 laufen, damit bist du ja dann halt irgendwo im Niemandsland, weil eine 2:15 bringt eigentlich momentan oder eine 2:14 bringt momentan nicht wirklich etwas, weil
das stimmt, ja.
Was will man damit? Für dich ist es einfach nur der nächste Schritt der Verbesserung.
Genau.
Aber je größer natürlich der Marathon, desto wahrscheinlicher ist, dass es dann da doch dann Leute gibt, die genau das an dem Tag laufen wollen.
Ja, also das würde ich auch denken. Und ja. Gut, das bleibt abzuwarten.
Genau, das sehen wir. Worüber wir ja auch noch sprechen wollen, ist so ein bisschen das Thema Ausrüstung beziehungsweise Schuhe. Der Podcast wird ja unterstützt von Saucony und zufälligerweise ist Saucony dein Ausrüster. Nee, genau, du bist ja, also wir haben im Anschluss an das Gespräch mit dir werden wir noch mit einem Produktentwickler von Saucony sprechen, der uns so ein bisschen erklärt, wie das so abläuft bei der Schuhentwicklung und was hinter der neuen Endorphin-Reihe von Saucony steckt und speziell was so in dem Endorphin Pro steckt, den du ja am Wettkampftag, sage ich jetzt mal, da bei deinem Heimatmarathon, Solo-Marathon in Wölsendorf getragen hast. Kannst du einmal erklären, wie wichtig dir das Thema Ausrüstung, Schuhe überhaupt ist und dann einmal natürlich auch so die Verbindung herstellen zu diesem Saucony Endorphin Pro mit der Carbonplatte?
Also Schuhe ist natürlich ein brutal wichtiges Thema, vor allem, weil ich auch in diesen 3 Jahren tatsächlich auch schon 2-mal mit schwerwiegenden Verletzungen zu tun hatte. Und da kommt natürlich schon ins Grübeln. Vielleicht häufiger mal einen Schuh wechseln, vielleicht den Schuh nicht so lange tragen. Aber das sind natürlich auch immer finanzielle Gesichtspunkte. Jetzt bin ich froh, dass ich mit Saucony in Ausrüster habe seit diesem Jahr, mit deren Schuhen ich auch hervorragend klarkomme. Also Thema Schuhe ist ein extrem wichtiges, muss jeder für sich selber auch herausfinden. Und ja, das geht aber, da geht ja eigentlich nichts über Probieren, über Studieren. Das muss versucht werden, ausprobiert werden und da müssen einfach ein paar Kilometer auf die Schuhe drauf gelaufen werden, um sich dann da für sich selbst ein Urteil bilden zu können. Ist da meine Meinung eigentlich dazu. Der Endorphin Pro, das ist eine, ja, ist halt, ist ein Wettkampfschuh, ist halt eine richtige Wettkampfrakete. Ist jetzt der erste Schuh von Saucony, der eben auch mit dieser Carbonplatte ausgestattet ist, die ja gerade so massiv hyped und durch die Decke geht. Genau, hat der Pro, es gibt ja dann, werden wir später wahrscheinlich noch drüber sprechen, über den Rest dieser Endorphin-Kollektion. Ja, der Pro hat keine Fersenkappe, was ich überragend finde, vor allem am Wettkampftag. Also ich bin da immer sehr, sehr froh drüber, wenn da hinten einfach nichts ist an der Ferse. Das mögen andere wieder anders sehen, aber wie gesagt, da geht's dann auch wieder darum, muss jeder für sich selber rausfinden.
Was findest du daran so gut, wenn der Schuh keine harte Fersenkappe hat?
dass ich halt da hinten wirklich frei bin. Also dass die Ferse da, ich meine, man in der Fersenkappe, die spürt man ja schon. Also ich spüre eine Fersenkappe schon. Wo der jetzt keine hat, das, ja, ich fühle mich dadurch halt einfach, ja, frei, und da kann an der Ferse nichts reiben. Ich habe ein relativ prominentes Fersenbein, und für mich fühlt sich das einfach auch besser an und freier. Und ich glaube, dieses Gefühl, dieses freie Gefühl ist dann wahrscheinlich auch wichtig, um Bestleistungen bringen zu können.
Und du hast es gerade gesagt, so irgendwie Carbon-Schuhe boomen gerade ziemlich, irgendwie ganz viele Hersteller bringen Schuhe mit einer Carbon-Platte in der Mittelsohle raus. Hast du da schon Erfahrung mit anderen Modellen gemacht? Und wie würdest du das so vergleichen? Also wie gut hat Saucony das Ganze gelöst?
Also Saucony ist ja erst seit 2020 jetzt hier quasi mein Partner. Vorher, also 2019, habe ich eigentlich alles in dem Next Percent, also den Vaporfly Next Percent gemacht. Wenn man das jetzt mal so ein Stück weit vergleichen will, ist der Nike eine Tendenz weicher, also trotzdem nochmal eine Tendenz weicher, also allgemein im Dämpfungsverhalten. Saucony ist da etwas mehr Schuh. Also ich würde sagen, ja, etwas mehr Schuh, also nicht so schwammig, es ist deutlich agiler. Was ich jetzt gut finde, also was ich auch besser finde, Abrollverhalten. Ich meine, da kann ich jetzt, also da habe ich vielleicht habe ich da auch zu unsensible Füße dafür. Also das ist sowohl als auch ist das natürlich großartig. Also bei Saucony haben wir diese sogenannte Speed Roll Technology. Das heißt ja, dass diese Carbonplatte nochmal in der S-Form ist. Wie das bei Nike jetzt ist, das weiß ich persönlich gar nicht. Ich weiß nur, dass der Saucony auf jeden Fall schon ein Gefühl so ein Gefühl des Schiebens darstellt. Also man hat schon das Gefühl, der schiebt so leicht an. Er ist agil und er ist für mich weich. Trotzdem weich. Wie gesagt, jetzt vorhin meinte ich, der Nike ist weicher, der Saucony ist trotzdem auch weich. Was für mich auch wichtig ist, einfach aus dem einfachen Grund, weil so ein harter Schuh, das ist ja mittlerweile wissenschaftlich, glaube ich, auch belegt, die Muskulatur schon schneller ermüden lässt als jetzt halt so ein Boot, so ein weiches Boot. Und mit dieser Speedroll-Technologie, mit der Carbonplatte, gelingt halt aber trotzdem diese Symbiose aus einem weichen, aber trotzdem agilen Schuh, der unfassbar krass anschiebt und antreibt. Exakt.
Ja, bin ich total bei dir. Ich bin ja auch schon einige Modelle gelaufen, verschiedener Hersteller, und so was deine Einschätzung des Saucony's angeht, bin ich voll bei dir. Wie sehr würdest du sagen, ist jetzt eine fiese Frage, aber wie viel schneller hat dich der Schuh gemacht jetzt im Marathon?
Nee, also ich will jetzt, das ist wirklich eine komplexe Frage, weil ich grundsätzlich eigentlich der Meinung bin, dass ein Schuh nicht schneller macht. Ich bediene da immer das Beispiel, dass damals so mein großes Vorbild, Haile Gebrselassie. Ich meine, der ist ja damals schon jetzt mit einer 2 Stunden 3 tief und auch, ich glaube, mit 2 Stunden 2 hoch ist er ja auch gelaufen.
Eine 2-2 ist er nicht gelaufen.
Dann war das Kimetto danach, unmittelbar danach dort. Ja, wahrscheinlich, ne? Dennis Kimetto unmittelbar danach. Aber der ist das ja auch im Adidas gelaufen. In einem flachen, ganz klassischen, wie das halt vor 5 Jahren auch noch üblich war, mit einem brettharten, klassischen Wettkampfschuh, ne? So, und wenn man das jetzt mal wirklich dann mal so überträgt, jetzt auf diese heutige Generation von Schuhen, dann wären die Boys ja damals problemlos unter 2 Stunden gelaufen. So, und das halte ich jetzt für, naja, mehr oder weniger vielleicht ein Stück weit an den Haaren herbeigezogen. Das glaube ich nicht. Ja, der Schuh, was mir da unfassbar wichtig ist und was ich auch eingangs erwähnte, ist halt, dass mir der Schuh ein Gefühl von Sicherheit verleiht. Also diese Sicherheit oder beziehungsweise dieses Wissen, ich stelle mich jetzt hier an den Start, ich will jetzt hier 2 Stunden 15 Betrieb machen und keine Unwegbarkeiten, keine, metaphorisch dargestellt, keine Steine im Weg liegen haben. So, und mit dem Schuh habe ich einfach das Gefühl, ich habe einen Schuh am Fuß und es gibt für mich heute keinen besseren Schuh am Fuß. Ja, genau.
Ist wahrscheinlich auch für den Kopf wichtig, ja, dass man weiß, okay, man hat gutes Material, oder? Ja, also wenn man weiß, die Konkurrenz läuft mit besseren Schuhen, ist es, glaube ich, schwierig.
Ja, das hört man oder sieht man ja jetzt auch, glaube ich, das öfteren Mal, dass irgend so ein, hat da nicht irgendwie beim Dubai-Marathon irgendwie ein Adidas-Athlet eine Next Percent überpinselt oder so? Oder?
Ja, genau, ja, genau.
Das war doch da mal.
Ja, schön so getan, als hätte er den Schuh nicht an genau, damit es nicht ganz so auffällt. Er hat es damit, glaube ich, nur noch schlimmer gemacht, weil es noch mehr auffiel. Und er war da nicht der Einzige. Also es gab es auch durchaus bei den US-Trials.
Stimmt, habe ich auch schon gelesen.
Im Marathon für die Olympischen Spiele, wo Athleten, die eigentlich von einer anderen Marke gesponsert werden, dann Schuhe trugen, die sie nicht tragen sollten. Gut.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich aber auch jemand bin, der den Glauben hat, dass im Training Wettkampfschuh tragen nicht gut ist. Das zählt jetzt für mich, ne? Also kann da nur für mich sprechen. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich sage, der Wettkampfschuh soll ja schon der schnellste Schuh sein. Ja, und wenn ich im Training aber die Zeiten realisieren kann, mit einem etwas, ja, trainingsspezifischeren Schuh, also sprich etwas schwerer, nicht ganz so agil, nicht ganz so schieben, sage ich mal, dann kann ich das ja im Wettkampf noch besser realisieren. So, deswegen habe ich eigentlich meine ganzen marathonspezifischen Einheiten in dem quasi kleinen Bruder oder kleine Schwester von Endorphin, Endorphin Pro.
Völlig egal.
Völlig egal,
wie Schwester.
Endorphin mit dem Endorphin Speed absolviert.
Alter, das war mal eine richtig gute Überleitung jetzt. Also Respekt dafür.
Der Endorphin Speed ist an sich vom Schuh her, man kann jetzt nicht sagen identisch, aber er ist schon hochgradig ähnlich. Also wir haben ein Obermaterial aus Mesh. Vom Pro hat der Speed halt einfach nur in doppelter Ausführung. Also um etwas eine längere Haltbarkeit einfach darzustellen oder möglich zu machen. Der Dämpfungsschaum ist dieses Power Run PB, also dieser thermoplastische Elastomer, ist komplett identisch, aber er hat anstelle der Carbonplatte, hat er halt eine Nylonplatte drin. So, diese Nylonplatte, muss ich jetzt sagen, worüber ich auch wirklich froh bin, die spüre ich jetzt nicht im Lauf, aber die hat, glaube ich, auch, wenn ich da mal auf meine Füße höre, einfach nur den Grund, um diese wirklich wulstige Zwischensohle, also diese Power Run PB Zwischensohle, die ja wirklich wulstig ist. Ich glaube, hinten irgendwie 35 mm oder was, also das ist ja schon dick, aber um den halt trotzdem so eine gewisse Stabilität zu verleihen, um den nicht so einen Schwamm draus zu machen. Ja, genau. Der Speed noch, Henning, du bist dann auch gelaufen, ne?
Ich bin alle Schuhe gelaufen der ganzen Serie. Es gibt ja noch den Endorphin Shift, der ja doch grundsätzlich anders ist, anderes Mittelsohlenmaterial. Aber auch eben diese Speedroll-Technologie mit der Rocker-Konstruktion. Aber ich bin auch den Speed eben mit der Nylon-Platte gelaufen, den Pro mit der Carbon-Platte. Und finde die schon ziemlich gelungen. Also ich bin ja ein bisschen langsamer als du. Nicht mal dein Marathon-Wettkampftempo bin ich über 5 Kilometer jetzt vor kurzem gelaufen, was für mich dann eine Bestzeit war. Aber es hat schon Spaß gemacht in dem Pro, weil ja, der hat sich halt echt gut angefühlt, genau wie du auch gesagt hast. Er schiebt halt so ein bisschen und ist weich, ist gedämpft und trotzdem hat man das Gefühl, es geht nach vorne.
Ja, und dieses Ohrmaterial, also ich glaube, das ist ja so ein Saucony-spezifisches Mesh. Das geht da. Ich war noch nicht barfuß drin, aber könnte mir vorstellen, dass das geht. Umschmiegt den Fuß echt, ja, wunderbar. Also da gibt's gar nichts, da gibt's keine Reibepunkte, der hat ja auch keine Nähte, die da irgendwo reiben könnten und so zu irgendwelchen Schwielen oder Blasen da führen könnten. Also hat er ja gar nicht. Aber worauf ich jetzt, am Anfang habe ich mir den Gedanken nicht komplett zu Ende geführt, also dass ich den Pro, also den wirklich, dass die Wettkampfrakete, die ich dann auch im Marathon lief, also die bin ich dann tatsächlich auch erst vor dem Marathon nur zweimal gelaufen, einfach um halt den halt mal angehabt zu haben. Ne? Sonst, wie eingangs erwähnt, für die marathonspezifischen Einheiten eigentlich alles in dem Speed. So, jetzt muss ich dazu sagen, dass der Speed halt für so einen Lightweight-Trainer, also ich bin mit dem, kann ich im durchs Trainingstagebuch nachvollziehen, in dem Endorphin Speed tatsächlich über 700 Kilometer gelaufen. Und das ist schon außergewöhnlich viel für so einen Leichtgewicht-Trainingsschuh, ja, der ja auch ein Stück weit trotzdem Wettkampfcharakter hat.
Ja, vor allen Dingen mit der weichen Mittelsohle, ne, da hat man ja eigentlich immer so die Einschätzung, okay, je weicher die Mittelsohle, desto weniger haltbar. Das ist ja wirklich schon eine Menge. Und du bist jetzt auch nicht der leichteste Läufer. Also ich meine, du bist halt einfach groß. Von daher bringst du ja dann auch eine gewisse Belastung mit auf den Schuh.
Ja, doch, würde ich auch so sagen. Und das hat mich echt beeindruckt. Also diese Langlebigkeit, das ist schon was, wo ich sage, wow. Ja, ich kann nur so viel sagen, also ich fahre mit dem Pro gut, macht mir Spaß. Den Speed, das ist der, mit dem ich halt wirklich meine qualitativen Trainings absolviere. Und der Shift, das ist halt so ein All-Day-Trainer, wie man da immer so schön sagt heutzutage. Also einer, den kannst du halt anziehen, wenn du chillen gehst, aber den kannst du auch anziehen, wenn du ja etwas schärfer gehst. Der hat auch diese Speedroll-Technologie integriert. Dämpfungsschaum ist ein anderer, das ist ein klassischer EVA-Schaum, das ist bei Saucony der Power Run. Was heißt klassisch, das ist falsch, ein modifizierter EVA-Schaum. Du bist ihn jetzt auch schon gelaufen, das ist ein wunderbar weicher Schuh, relativ schwer, wo ich jetzt wiederum sage, finde ich gut für einen Trainingsschuh. Und ja, genau.
Also das Thema Schuhe ist für dich eigentlich kein Thema, weil du bist gut ausgestattet. Ich merke das schon.
ich habe da auch immer, also so, als ich halt dann noch niemanden hatte, ich war da nie auf eine Marke so festgelegt, also als ich noch keinen Ausrüst hatte und da immer von allen, ich meine, ich will da auch nichts verteufeln oder auch nicht schlecht reden, weil das wäre ja falsch. Ich meine, da steckt ja überall so viel Forschung und Entwicklung drin heutzutage und so viele Testkilometer, die ja auch, ich meine, Saucony, da weiß ich jetzt nur, die hatten 25 von dem Endorphin Pro, also von dem Wettkampfschuh, 25 Prototypen. Das finde ich schon enorm und das zeigt mir dann auch, ja, das ist jetzt nicht nur irgendwie ja ein Schaft, wo eine Sohle drunter ist, sondern das ist im Endeffekt ist das Hightech und wahrscheinlich dann schon einer, der neben dem Training natürlich wichtig zu betonen, neben dem Training wahrscheinlich schon auch einer der wichtigen Stellschrauben, um dann am Wettkampftag da ja bestmögliche Leistung zu erbringen.
Ja, du kannst auf jeden Fall froh sein, dass du den Saucony laufen kannst, würde ich sagen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Hersteller, die jetzt mit Carbon-Plattenschuhen auf den Markt drängen, sage ich mal, und da einiges aufzuholen haben. Und die Konzepte sind durchaus unterschiedlich. Also es ist einfach nicht einfach nur ein Laufschuh mit einer Carbonsohle drin. Und ich würde sagen, das gelingt manchen besser als anderen. Da werden wir hier an dieser Stelle im Podcast in den nächsten Wochen sicherlich auch nochmal drauf eingehen, wenn wir denn dann alle Schuhe durchgetestet haben. Es sind noch nicht alle in der Redaktion eingekommen, aber es sind viele schon da. Und bei vielen fragt man sich eher ernsthaft so, okay, wer soll das wirklich laufen, weil die Teile dann teilweise sehr, sehr extrem sind und sich nicht mehr wirklich wie ein Laufschuh laufen und eine ganz, ganz spitze Zielgruppe haben dann nur noch. Und das, finde ich, ist bei dem Saucony Pro jetzt vor allen Dingen eben nicht der Fall. Also der läuft sich in meinen Augen wie ein Laufschuh mit dem
gewissen Extra. Ja, genau, das finde ich wichtig. Das finde ich eben auch wichtig, dass es halt noch Schuh ist. Und nicht irgendwie ja eine Springfeder mit noch irgendwelchen eklatanten Lufteinschlüssen oder so, die das alles dann nochmal weiter vorantreiben und so, weil das ist ja gerade das, was ja auch das Wunderbare an unserem Sport da ist, ne, dass eben eigentlich das nicht so hochkomplex ist wie jetzt sich eine anständige Zeitfahrmaschine für einen Ironman zu konstruieren oder so.
Ja, genau. Es zählt eigentlich das, was zählen soll, nämlich der Athlet und die Ausrüstung spielt nur eine Nebenrolle. Und das ist beim Laufen auf jeden Fall, finde ich, einfach so die Komponente, die das Ganze ehrlich macht. Da sind andere Sportarten ein bisschen anders, ohne jetzt hier irgendwen dissen zu wollen.
Aber nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Es ist ja auch schön. Ich meine, da hat man ja sicherlich auch Spaß dran an so dieser immer weiter forschen und optimieren und so weiter und so fort. Aber das Schuhwerk ist was Ergänzendes, aber wird nie ein anständiges Training ersetzen.
So sieht das aus.
Also ich traue mich ja eigentlich gar nicht mehr irgendwas zu
sagen. Ach, Ela, du bist auch da.
Ich bin noch da. Ich überlege die ganze Zeit, weil ihr habt ja quasi schon alles besprochen bei eurem Porträttermin. Aber vielleicht ist mir noch was eingefallen.
Oh Gott, jetzt kommt die Frage, die ich nie gestellt hätte wahrscheinlich.
Und auf die ich keine Antwort habe. Genau.
Ich weiß nicht, vielleicht versuchen wir es mal. Das Stichwort virtuelle Läufe, die sind ja gerade ganz, ganz groß und es gibt sie überall. Und boah, hey, jetzt tut tut hier mein was Kollege denn? So, als würde er einschlafen. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob Erik da jetzt irgendwie coole Motivationstipps hat, ob man sich vielleicht vorstellen soll, vor der Polizei wegzurennen oder so. Oder
ach stimmt, weil er selber seinen virtuellen Lauf hatte. Und
das ziemlich erfolgreich über die Bühne gebracht
hat. Das ist eine sehr gute Frage. Erik, deine Motivationstipps für alle, die dich nachahmen wollen.
Okay, Motivationstipp. Jetzt muss ich mir Zeit erschleichen. Nein, Spaß. Also ich sage jetzt mal erstmal meine Motivation, dann vielleicht nochmal eine allgemeine Motivation. Also meine Motivation ist ganz klar der Traum vom Nationaltrikot. Also der Traum, eine Norm für eine Europameisterschaft zu laufen. Das wäre jetzt 2022 in München, diese Marathonnorm da zu unterbieten. Das ist was mich täglich antreibt, also wirklich, wirklich täglich. Eine andere Motivation für mich persönlich ist der Gedanke an den einen oder anderen, der auch offenkundig kommuniziert, dass ich das alles nicht drauf habe. Das ist auch was mich wirklich anschiebt. Und was mich noch anschiebt, ist immer so ein Gedanke an I10, wo ich noch nie war. Aber ich stelle mir das vor, dass die Boys und Girls da unfassbar hart arbeiten, dass die da wirklich einfach hart trainieren und dass ich den Glauben habe, dass das hier auch geht. Und dass ich...
ich dachte, jetzt kommt, ich will da auch unbedingt hin. Und
ja, das ist das, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein, ob ich da hin möchte. Ich weiß es nicht. Das ist, ich merke nur immer, ich muss um ganz kurzen Exkurs, ich sehe halt nur immer, wenn ich, dass da, was da los ist, jetzt was da beispielsweise Dezember, Januar, Februar, bis die Pandemie ausbrach, was da los war, da sage ich so, da weiß ich nicht, ob ich Teil dessen sein möchte. Also, dass da jedes Training von Julian Wanders beispielsweise, da wird ja jedes Training wird da fotografisch, videotechnisch begleitet. Unsere deutschen Jungs und Mädels, die dort waren, da ist immer jemand dabei. So, das ist so. Ich habe den Eindruck, als sei das halt the place to be so ein Stück weit. Und ja, das weiß ich nicht, ob ich da sein muss. Aber ich habe den Glauben und die Hoffnung, dass das hier auch geht, dass das hier in meinem kleinen Hartrockhausen auch geht. Und das versuche ich Tag für Tag unter Beweis zu stellen. Und das ist für mich schon eine Riesenmotivation. Und wenn ich jetzt auf so allgemeine Motivation eingehe, dann ist es doch bestimmt ja der Wunsch herauszufinden, was bin ich imstande zu leisten. Also der Wunsch herauszufinden, was ist die bestmögliche Version meiner selbst. So, das ist was ich unfassbar spannend finde. Was ich unfassbar spannend finde, ist, wie schnell kann ich einen Fuß vor den anderen setzen? So. Und das ist Motivation, ja, die reicht eigentlich aus, um alleine einen Marathon zu laufen.
Ja, und du investierst ja dafür viel, also ne, um das herauszufinden, da jetzt greife ich doch schon mal ein bisschen vor, was ich eigentlich im Porträt schreiben werde oder schon getan habe. Ich bin in den finalen Zügen.
Oh, ich bin gespannt.
Also nee, bei dir, ich verrate jetzt noch zwei Dinge. Und zwar, du hast ja schon selber gesagt, du arbeitest 2 Tage in der Woche und mehr nicht. Du würdest am liebsten aber sogar auf diese 2 Tage noch verzichten.
Ja, voll, unbedingt.
Ne? Weil weniger Arbeit heißt mehr Zeit fürs Training, beziehungsweise mehr Zeit, das Training zu verarbeiten im Sinne von Schlafen.
Regeneration, genau, das ist, ja, habe ich für mich auch rausgefunden, dass das wichtiger ist als eingangs gedacht.
Ja, beides zusammen, 40 Stunden arbeiten und auf deinem Niveau laufen, ist, glaube ich, schwierig. Das vertragen nur ganz, ganz wenige. Also einerseits hast du quasi so ein bisschen deine berufliche Karriere hinten angestellt, um herauszufinden, was du im Laufen schaffen kannst. Und du hast einen Schritt gewagt, den ganz, ganz wenige auch nur wagen würden. Und zwar, nachdem du schon, ich weiß gar nicht, mehr als 10 Jahre nicht zu Hause gelebt hast, bist du wieder bei deinen Eltern eingezogen.
Ja, das stimmt.
Was? Natürlich nicht in dein altes Kinderzimmer, das war dir ja ganz wichtig, sondern in das Kinderzimmer deines Bruders.
Ja, das stimmt auch.
Ich hab ihn gefragt damals, als ich bei ihm, weil Ela lacht gerade und ich muss selber lachen, so, und du bist dann wieder in dein altes Kinderzimmer eingezogen? Und dann meinte Erik, Nee, in das Kinderzimmer meines Bruders.
Aber warum ist das wichtig?
Das ist ein ganz großer Unterschied.
Ja, weil mein Zimmer, also ich bin mit 21, also vor 10 Jahren quasi, bin ich nach Hamburg gezogen. Genau, und da wurde halt dann mein Jugend-Kinderzimmer oder wie man das auch immer nennen mag, halt quasi dann, ja, aufgelöst. Dann wird da ein Büro draus oder ein Gästezimmer oder schieß mich tot. Ja, und mein kleiner Bruder, der ist 6 Jahre jünger als ich, der ist mittlerweile in Kopenhagen. Und nachdem der zu Hause raus ist, wurde halt das Zimmer jetzt eben nicht aufgelöst aus diversen Gründen. Und so viele Gästezimmer braucht ja kein Mensch, ne? Und ja, dann bin ich eben da rein. Und das ist halt auch was. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe ein Bett, auf dem kann ich schlafen. Und ja, das ist gut. Und mehr brauche ich nicht. Und ich weiß, ich kann, ja, abgesehen jetzt von montags und dienstags, stehe ich jeden Morgen auf und kann genau dem nachgehen, was ich im Moment liebe und wo ich mir im Moment nichts Besseres vorstellen könnte, nämlich mir die Laufschuhe zu schnüren und da Lust zu tigern. Genau.
Ist auf jeden Fall ein, wie schon eingangs erwähnt, ein etwas anderer Weg als der übliche Weg, wenn man eben in dem Alter Marathon läuft, auf dem Niveau und noch die Ziele hat, eben auf jeden Fall zur Europameisterschaft 2022 nach München zu kommen. Haben wir das eben schon gesagt? Jetzt habe ich es verraten. Geil. genau. Und also quasi dafür dem ganz viel unterzuordnen, ne? Also den Schritt wieder zurück zu den Eltern, den Schritt zurück in die Heimat, den Schritt aus dem Berufsleben wieder heraus.
Das Schöne ist aber, dass es sich im Moment für mich jetzt gar nicht wie Verzicht anfühlt. Also das ist was ich auch echt betonen will. Also das fühlt sich jetzt nicht an wie Verzicht, vielleicht sogar im Gegenteil. Gibt mir das sogar mehr, ne? Wie gesagt, wer da Lust hat, mehr drüber zu erfahren, dem sei die nächste Ausgabe der Runner's World empfohlen. Da kommen die ganzen Geschichten zum Vorschein wir haben uns da intensiv unterhalten und konnten uns auf die anderthalb Tage echt ein Stück weit kennenlernen. Und ich denke, du konntest da auch ein Gespür für entwickeln, was da so in mir vorgeht, wenn es eben um dieses, ja, im Moment alldominierende Thema geht.
Definitiv. Also ich bin selber gespannt. Wie gesagt, fertig geschrieben ist es noch nicht, aber fast. Und genau, wenn ihr den Podcast hier hört, bin ich, glaube ich, fertig. Und dann gibt es auch schon bald die neue Ausgabe. Nee, wobei, stimmt gar nicht. Ein paar Wochen muss man sich dann noch gedulden. Mitte Juli ist es dann soweit.
Geht ja ganz schnell.
Geht dann ganz schnell. Ja, Erik, ich glaube, wir haben alles. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, die erneute Zeit, die du uns gegeben hast.
Nee, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Ja, freut mich, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
Und wenn du dann im Herbst die 2:14 gelaufen bist, wo auch immer, dann sprechen wir uns hier nochmal wieder, würde ich sagen.
Alles abgemacht. Ich hoffe, ich kann darauf zurückkommen.
Dann sprechen wir über Champagner und Dom Perignon und Astra und Currywurst und über Erik Niemand. Ela, kennst du Erik Niemand?
Nein.
Erik Niemand? Nein, ist so ein bekannter Musiker gewesen.
Nee, Bildungslücke.
Musst du mal googeln.
Ja, da gab es noch nicht mal, da gab es noch kein Internet, habe ich mal gehört.
Ja, Erik hat früher mal Musik gemacht.
Das ist sein Künstlername.
Das war sein Künstlername.
Ja, das ist echt, der Künstlername ist echt Panne. Der ist echt Panne.
Das wollte ich ja gar nicht sagen.
Aber das ist die Frage, ne? Wie wird man sich heute nennen, wenn man es jetzt nochmal machen müsste? Ne? Das ist gar nicht so einfach. Das ist ähnlich wie die Kennzeichenwahl bei der Vespa.
Mag man das jetzt so öffentlich verraten, was für ein Kennzeichen man hat?
Ja, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Ich fahre ja sowieso immer vor der Polizei davon. nee, Quatsch. Aber das, nee, ED, weil Ede ist so mein Spitzname, so aus alten Tagen. Also so EDE, ne? So, ja. Das ist halt so der Spitzname. Und Ed nehme ich da. Und dann, aber die Nummer ist ja das Entscheidende, ne? Und da, ja, fuck, was kannst du denn da machen, ne? Und dann habe ich, zu Ehren, ja, eines Menschen, den ich wirklich selbstverständlich nicht persönlich kenne, aber den ich unfassbar gerne mal persönlich kennenlernen wollen würde, die 41 genommen für Dirk Nowitzki.
Ah, okay.
Für mich ein Riesensportsmann, nicht nur Sportsmann, ein Riesenmensch, auch nicht nur wegen der Größe. ja, genau. Ja, und ähnlich fällt es sich dann zur Wahl eines in Anführungsstrichen Künstlernamens.
Erik Niemand. Ja gut.
Oh Mann, Henning, ey.
Das Thema hat sich ja erledigt. Jetzt brauchst du ja keinen Künstlernamen mehr.
Genau. Niemand braucht einen Künstlernamen.
Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier mal wieder in unserem Podcast-Aufnahmestudio. Und diesmal haben wir einen Gast von Saucony dabei, und zwar Vincent Harder. Der ist bei Saucony als Product Line Manager tätig und verantwortlich für den europäischen Markt. Und mit ihm möchten wir heute so ein bisschen über Laufschuhe natürlich sprechen, über die Entwicklung von Laufschuhen vor allen Dingen. Und da ist meine erste Frage an Vincent, was überhaupt sein Job als Product Line Manager ist. So, hello Vincent, nice that you're here.
Hello.
Could you briefly describe what's your job as a Product Line Manager?
So I'm Product Line Manager for the EMEA, for Europe, and I work together with the product team from Saucony, which is based in the US, in Boston. And my main job is to make sure that all the products that are developed in the US, they fit here in the European market as well. Or turn it around. It's up to me to identify what the needs for our markets are and make sure that the US team can work with that and fulfill that need and develop products that could work over here. Because we know that some products work well in a certain area or a certain region in the world, but in other regions it might be different.
So does that mean that some kind of shoes or some shoe models will not be available in Europe, but are still available in the US? Because you decided, oh, they are not for the European market.
Vincent ist also Product Line Manager für den europäischen Bereich. Er arbeitet aber mit dem Produktentwicklungsteam in Boston ganz eng zusammen. Und sein Job ist es hauptsächlich sicherzustellen, dass die Produkte hier in Europa auch zum Markt passen. Oder wenn man es andersrum formulieren möchte, er schaut, welche Bedürfnisse Läufer hier in Europa haben und spricht dann mit dem Produktteam in Boston ab, dass die Produkte auch genau dazu passen. Da stellt sich dann natürlich etwas die Frage, könnte es sein, dass es ein Produkt vielleicht in den USA gibt und aber gar nicht in Europa, weil Vincent gesagt hat, nein, den Schuh, den gibt es hier nicht?
It's not only for me to decide that, and I'm happy about that. Now most of the franchise styles, or actually all the franchise styles that we know here in Europe are the main styles from Saucony all over the world. So it's not that we make a really tight selection of that for our market over here. It's more really specific models for Scandinavia, for example, or the north of Canada. You can imagine that runners over there have different needs as runners in the south of Europe have, for example.
Okay, but why is developing shoes for runners so important? Every year, couple of brands are like putting out new shoes, and Saucony is doing this as well. Your new lineup is the Endorphin series, which we are talking about later. So why is it important to bring out new shoes, and how is the developing like working?
Also zuerst mal entscheidet das gar nicht ganz alleine. Da gibt es also ein ganzes Team, das sich damit beschäftigt. Und größtenteils ist es auch das weltweite Produktportfolio, das wir hier im Laufschuhladen bekommen können. Es geht da eher darum, nochmal speziellere Modelle zu entwickeln für spezielle Anforderungen. Also zum Beispiel in Skandinavien oder Kanada haben Läufer mitunter andere Ansprüche an ihre Schuhe als in Südeuropa. Dann haben wir uns gefragt, warum ist es denn aber eigentlich wichtig, neue Laufschuhe zu entwickeln? Es gibt ja jedes Jahr neue Kollektionen. Bei Saucony ist das zum Beispiel gerade die Endorphin-Kollektion. Darüber werden wir später noch sprechen. Und wie sieht eigentlich so ein Schuhentwicklungsprozess aus?
It's not that we want to come to the market with new shoes only to be able to offer a new model. It's it's because we constantly want to improve the models we have. And we want to improve the shoes that are in our collection to better serve the need of runners. That's what we aim to do, constantly looking at runners, talking with runners, what do they feel comfortable about, what do they need. And if we then take a look to the shoes in our collections, our franchise styles, those are updated every 12 months in general. We're not trying to make a complete new model, but only try to make a good thing even better, to better service the runners at that time. And that's what we've been doing for a while. If you take a look to our shoes that are in the collection now, some of those styles have been in our collection for years. We have shoes that have been in our collection for more than 15 years, for example. If you compare the first shoe of that style with the current shoe, it's totally different. But those were all little steps with improvements, and that leads to the current model, for example.
So every shoe model will fit a certain need of a runner. Is that briefly correct?
Dazu sagt Vincent, dass es natürlich nicht darum geht, einfach nur einen neuen Schuh auf den Markt zu bringen. Es geht vielmehr um eine Verbesserung, also die Bedürfnisse der Läufer besser zu erfüllen. Dazu setzen sie sich auch viel mit den Sportlern selbst auseinander und fragen viel nach Rückmeldungen von Läufern. Und so werden Schuhe in der Regel alle 12 Monate geupdatet. Es gibt also meistens kein komplett neues Modell. Es soll etwas sowieso schon Gutes noch besser gemacht werden. Es gibt beispielsweise Modelle, die schon seit 15 Jahren im Portfolio von Saucony sind. Die sehen heute natürlich ganz anders aus als die ersten Modelle, aber in kleinen Schritten wurden sie immer weiter verbessert. Darauf stellte Henning dann die Frage, also passt jedes Schuhmodell irgendwie zu einem bestimmten Bedürfnis von Läufern?
Yeah, you could say it like that. You know, talking with runners and talking with retailers, it's often asked, what's the best shoe in your collection? Or what do you think is the best shoe in your collection? And I always find it hard to answer. We often think of a combination of shoes. It's not that runners need have one favorite shoe, but it depends on many factors. It depends on how are you feeling at that day? What kind of run are you planning to do? What's the surface you are running on? And you can think of several those kinds of factors. And therefore, runners maybe have to or want to use different kinds of shoes. And if you think, if you approach it in that way, you can already figure out that in our collection or in our range, we do have quite a broad range of shoes, with faster, more flexible shoes, or more cushion shoes, more stable shoes, to fulfill all the needs runners might have.
To which kind of runners do you talk to find out which needs they have? Is it like, is it 100 runners you know working for Saucony, or do you have an even bigger pool of runners?
Ja, sagt Vincent, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und er berichtet, Läufer und Händler fragen ihn sehr gerne, was ist denn jetzt eigentlich der beste Schuh? Und das kann man so nicht wirklich sagen, sagt er. Sondern es ist mehr eine Auswahl an Schuhen. Und welcher gerade der beste ist, das hängt eher davon ab, welche läuferischen Vorhaben man denn gerade so hat. Also was für eine Art von Lauf man plant oder in welches Gelände man gehen möchte. Und deswegen gibt es ganz verschiedene Modelle von Laufschuhen im Produktportfolio. Hennings Frage war dann, mit wem sprecht ihr eigentlich, wenn es um die Rückmeldung zu Schuhweiterentwicklungen geht? Und wie viele Läufer sind denn das?
The research is being done in the US, and it would be wrong to only talk with professional athletes or with really elite athletes, because that's only a small part of the runners out there. We want to try to do that with a wide range of runners, so runners who training to do races, competitive runners, but also runners who run once a week just to clear their mind, for example. I don't know the exact amount of runners we talk to. It depends on the style we are developing as well. But we want to approach a wide variety of runners for our development of our shoes.
Can you tell us how long the process usually takes to develop a new shoe? Like from the research is done with the runners and to know their needs to the final product, to the final shoe in the market?
Also, die Forschung findet in den USA statt und gefragt werden dabei nicht nur Profisportler, denn das wäre ja eigentlich nur ein kleiner Teil der ganzen Läuferschaft. Saucony fragt also sowohl Wettkampfläufer als auch Hobbyläufer, die zum Beispiel nur einmal die Woche laufen gehen, um den Kopf frei zu bekommen. So erhalten sie dann ein breit gefächertes Feedback für die Schuhe. Aber wie lange dauert denn eigentlich so ein Entwicklungsprozess vom Feedback der Läufer bis zum tatsächlichen Produktlaunch?
So for the franchise styles we have in our collection, and when I talk about those styles, I mean shoes like a Triumph or a Ride or a Guide. Those styles have been in our collection for a while. Before we want to improve a shoe like that, we need to gather feedback. Feedback from the market, from retailers, and especially from runners. Like I said, we're not want to change that shoe completely when we update it into the next version. Like I said, we believe that if that product is good, we only want to make it better. So small adjustments, so you as you can say it. When we launch that product, we're already developing the next one. So that's anything between 12 to 18 months, I would say. And it depends on how many testing needs to be done, how many feedback needs to be gathered, how fast that shoe can be updated. But usually we are 12 months ahead, I would say.
Okay, you talked about like models that are in your lineup for a couple of years. But now you've brought some completely new shoes on the market, like the Endorphin series.
Yeah.
What was the process behind that, the thinking behind that? Because you talked about shoes that were in the market for years that are like brought new to the market with small changes every year, small adjustments. But a new series is something completely new.
Mm-hmm.
How is the process working on a new series?
Dazu sagt Vincent, dass es eben bewährte Modelle gibt, wie zum Beispiel den Guide oder den Triumph. Die sind ja nicht komplett neu, sondern da finden eben die besagten kleineren Verbesserungen statt. Und wenn so ein aktuelles Modell auf den Markt kommt, dann arbeiten die Entwickler eigentlich schon wieder am nächsten. Das dauert dann so zwischen 12 und 18 Monaten, je nachdem, wie viel Tests gemacht werden, wie viel Feedback eingeholt wird. Aber so in der Regel um die 12 Monate, kann man schon sagen. Nun ist es aber so, dass die Endorphin-Serie ja eine komplett neue ist. Deswegen hat Henning dann gefragt, wie sieht der Prozess denn da nun aus? Es geht ja eben nicht nur um kleine Verbesserungen, sondern um die komplette Neuentwicklung einer Serie.
You're right. These shoes fill in a complete new gap in our range, so to say. It's completely new. We started from scratch. And there were many different factors on this. In this new series, we use different materials. Some of those materials are techniques we already tested years ago. But at that time, we weren't able to fit it in a new style or in a new shoe. So then we needed to park it, and then maybe we could use it at a later stage. Sometimes it goes like this, that with developing shoes. The total length of developing the Endorphin series took more than 18 months. Maybe even longer than 18 months. And it started with some of our sponsored athletes who were chasing us. That's how you could call it. They were asking for new products or better products so they can compete with other athletes. You know, our Endorphin shoes are up to other shoes which are out there already. And some of our athletes were saying, hey, Saucony, we want a shoe like that as well. And that kickstarted that development of our carbon-plated shoes as well. So our sponsored athletes, our elite athletes, played a big role in that. So 18 months ago, now even longer, we started developing our Endorphin and I'll focus on the Endorphin Pro for now. In that 18 months, we had a lot of different prototypes of that shoe. I believe it was more than 25 prototypes in total. Our sponsored athletes were training in those, were testing those, testing it in the lab, but also testing it during races. And it was all about testing, giving feedback, adjusting it a little bit, then a new prototype, testing it again, redefining, all little changes. And we really felt that we needed to take that time on it to really nail this new racing shoe for us. And that's why it took 18 months to develop the Endorphin Pro, how we have it as it is right now.
I remember that one of your athletes, Parker Stinson, broke the 25K US record in the in a prototype of the Endorphin Pro. I'm not even sure if it had a name since, or it's just called prototype. What do you know what he was like thinking about the prototype he wore on that day?
Ja, das stimmt, sagt er. Und mit dieser Serie erschließen wir einen ganz neuen Bereich, und zwar durch verschiedene Faktoren. Einerseits sind das etwa neue Materialien. Manche davon hat Saucony sogar schon vor Jahren getestet, aber sie haben es dann nicht in einen neuen Schuh geschafft. Deswegen wurden sie dann erstmal sozusagen geparkt. So läuft das eben auch manchmal in der Schuhentwicklung. Die ganze Entwicklung der Endorphin-Serie hat dann insgesamt aber nochmal mehr als 18 Monate gedauert. Und wie kam es dazu? Ja, vor allem von den Profisportlern, mit denen Saucony zusammenarbeitet, kam der Wunsch nach neuen Modellen. Und zwar vor allem, um im Wettkampf mit anderen Athleten gut aufgestellt zu sein. Die Endorphin-Serie orientiert sich also an Schuhen, die es auf dem Markt irgendwie schon gibt. Und die Elite-Athleten haben dann zu Saucony gesagt, hey, es gibt coole Rennschuhe und wir brauchen auch welche. Somit haben also die Elite-Athleten da eine große Rolle gespielt, dass Saucony nun auch Carbon-Schuhe entwickelt hat. Ja, und da sagt Vincent, vor 18 Monaten haben sie sich also zusammengesetzt und mit der Entwicklung begonnen und in dieser Zeit über 25 Prototypen getestet in Zusammenarbeit mit den Elite-Athleten. Einerseits im Labor, aber auch auf der Laufstrecke. Und er sagt, sie hatten das Gefühl, dass sie sich auch wirklich Zeit lassen wollen mit der Entwicklung und sich deshalb diese 18 Monate genommen, um den Schuh zu entwickeln. Henning hat sich erinnert, dass Parker Stinson in einem Prototyp von Saucony den US-Rekord im 25-Kilometer-Lauf gebrochen hat. Ob Vincent wohl noch weiß, welcher Prototyp das war?
I'm not sure what exact prototype he wore during that race. I know Parker Stinson, for example, but also our other athletes like Jared Ward or Noah Druddy, they were sent prototypes every now and then. Sometimes even a day before a big race or an important race, with the message, hey, this is our new prototype. If you want, you can wear it. Let us know what you think of that shoe. And quite often it happened that they took that shoe out for a spin and it felt that good that they decided, well, it feels so good. I want to run that race on it tomorrow. And really positive as well, because they felt great, they ran great in it, and they were performing really well in it a lot of times as well. So that's an example of how important our elite athletes were in developing these shoes. At that stage, we didn't have an exact name for the shoes yet. During the development, the shoes had different names, but we landed with the Endorphin series.
But everybody knew that you were developing a carbon plate running shoe. So can you describe what your thinking was behind the technology of a carbon plate in a running shoe? Because there were several brands out there and several running shoes with a carbon plate. Maybe you can explain the advantages of a carbon plate in a running shoe.
Ja, er ist sich nicht mehr ganz sicher, welcher Prototyp das genau war. Er kennt natürlich Parker Stinson und auch andere Athleten sind immer wieder Prototypen gelaufen. Das liegt auch daran, dass Saucony eben immer wieder Prototypen an verschiedene Elite-Athleten verschickt hat. Manchmal auch so, dass sie genau einen Tag vorm Rennen bei den Läufern waren und Es ist tatsächlich häufig passiert, dass die Sportler den Schuh eigentlich nochmal anprobieren wollten, dann aber gedacht haben, hey, der fühlt sich super an und dann direkt am nächsten Tag das Rennen damit gelaufen sind. Das ist also ein Beispiel dafür, wie wichtig Saucony das Feedback der Athleten war. Und während des Entwicklungsprozesses gab es übrigens noch verschiedene Namen für den Schuh, aber am Ende ist es dann eben die Bezeichnung Endorphin geworden. Daran schließt sich dann Hennings Frage an. Es war ja allgemein bekannt, dass Saucony einen Carbon-Schuh entwickelt. Was genau stand denn aber dahinter? Also die Idee, einen Schuh mit Carbon-Sohle zu entwickeln. Es gab ja eben schon verschiedene Modelle von anderen Marken auf dem Markt. Aber was genau ist denn nun der Vorteil von einer Carbon-Platte im Laufschuh?
Yeah, it's I think there were tests being done with carbon in running shoes already years ago. But at that stage, we didn't have the right techniques or the combination with midsole materials for it, for example. But luckily, the midsole materials is something that took a flight over the last couple of years. We often talk about carbon plates in running shoes or in the new running shoes that are out there at this time. But if we talk about the Endorphin Pro, which is our shoe with a carbon plate in it, we really have to talk about the combination of that carbon plate with that midsole material. The midsole material in the Endorphin Pro, we call it PowerRun PB, which is a new midsole material, which is extremely soft, extremely bouncy. And that midsole material, that is actually the spring, which is in the shoe. That makes you really get that energy return. What that carbon plate does, that makes the shoe not feel really soft. It makes the shoe feel stiff, as stiff as a racing flat almost. So when we use a combination of that really responsive midsole material and a carbon plate, you have a combination of a high level of cushioning, a lot of energy return, without making that shoe feel really soft, like an everyday trainer, for example. So regarding your question on carbon plates, we really needed to fine-tune that combination. What kind of plate do we want to use? What's the shape of the plate? Where do we want to position that in the shoe? But maybe mostly, how do we want to combine that with the material what we use in the midsole? And we landed on an S-curve plate, a full-length plate in the midsole, and that plate is sandwiched with two layers of PowerRun PB.
Was it always your plan to integrate a carbon sole into soft midsole? Because some other brands use like more firm midsole material and combine it with a carbon plate. Or did you also in the development process work with more firm midsole material?
Ja, also Tests mit dem Carbon-Material, die gab es ja schon vor Jahren. Was noch so etwas fehlte, war das passende Mittelsohlenmaterial, erzählt Vincent. Und da hat sich in den letzten Jahren einfach ganz, ganz viel getan. Sokonis Schuhmodell mit der Carbonplatte ist eben der Endorphin Pro geworden. Und Vincent erzählt, dass es eben vor allem darum ging, das hier genau auszutarieren, wie man das mit dem entsprechenden Mittelsohlenmaterial kombiniert. Bei Saucony kam dann heraus das sogenannte PowerRun PB-Material, welches sehr weich ist, sehr federnd, sagt Vincent, und das sorgt auch eigentlich für die Energierückführung, die der Schuh hat. Die Carbonplatte dagegen bringt eigentlich eine Festigkeit, damit sich der Schuh eben auch nach einem Wettkampfschuh anfühlt. Somit erreicht man durch diese Kombination von Carbonplatte und weichem Dämpfungsmaterial eben eine sehr starke Dämpfung des Schuhs, gepaart mit Energierückführung und eben im Gegensatz zu Alltagslaufschuhen mit weniger weichem Gefühl. Weiter beschreibt er aus der Entwicklung, dass sie eben hier sehr viel Feintuning betrieben haben. Zum Beispiel mussten sie gucken, welche Form soll die Platte haben oder wo genau soll sie im Schuh sitzen. Entschieden hat man sich dann letztendlich für eine Platte in S-Form, die über die gesamte Länge des Schuhs geht. Woraufhin Henning dann fragte, war es eigentlich von Anfang an der Plan, weiches Mittelsohlenmaterial zu verwenden? Denn es gibt ja durchaus auch die Kombination mit eher härterem Material auf dem Markt.
We use other midsole materials in other styles in our collection. We have other styles. We use PowerRun, for example, which is an EVA, which is pretty standard in the industry these days. But we do have other shoes in our collection. We call it PowerRun Plus, which is not an EVA, but it's a TPU. It is a higher level of cushioning, more energy return, and that needs to provide a bit more comfort. We use that in shoes like the Triumph, for example, or Exodus on the trail side. We could apply a carbon plate to those materials as well, but the question is if we want to do that. We want to use a plate in shoes that use that really high level of midsole material. And the highest level we currently have is that PowerRun PB. It's also a TPU. It's a PBA-based foam, which is even a higher level of a higher level TPU than we use in the Triumph. Because it's that soft, we need to have a rigid structure in that midsole. So when developing this racing flat, we didn't start with the idea how can we use a carbon plate in this shoe, but it's more how can we develop a shoe where our elite runners could benefit the most off. We already had some tests with that new midsole material. We did test with carbon plated shoes, and basically that was combined into this SpeedRoll technology.
Can you briefly describe the benefits of the combination of a soft midsole and a stiff carbon sole? Like, is it less fatigue over a marathon, or what are the benefits?
Vincent berichtet, dass in anderen Modellen auch anderes Mittelsohlenmaterial verwendet wird. Er nennt zum Beispiel das PowerRun Plus, ein TPU-Schaum, der sehr komfortabel ist und etwa im beliebten Triumph zum Einsatz kommt. Und er hat gesagt, ja, wir könnten jetzt einfach eine Carbonplatte einbauen in dieses Material, aber warum sollten wir das machen? Also wir wollen die Carbonplatte für High-End-Schuhe verwenden. Und bei dem PowerRun PB-Schaum ist es eben so, dass der einfach so weich ist, dass er tatsächlich auch die Stabilisierung durch eine Carbonplatte benötigt. Grundsätzlich war die Idee nicht, wir wollen jetzt einfach einen Schuh mit Carbonplatte machen, sondern Saucony ging es darum, wir wollen einen Schuh entwickeln, von dem unsere Elite-Athleten gut profitieren können. So sind sie dann zum Beispiel auch bei der SpeedRoll Technology gelandet. Henning wollte gerne noch einmal wissen, was genau sind denn nun aber die Vorteile der Kombination von Carbonplatte und einem weichen Mittelsohlenmaterial? Ist es, dass man weniger Ermüdungserscheinungen hat beim Laufen, oder was genau ist da der Vorteil?
So, these new Endorphin Pro and also the Speed, for example, are shoes that have a different geometry than we had before in our collection. Really thick stack height and a real high level of cushioning. That combination made this a shoe that has a high level of cushioning. That's something you don't expect from a racing shoe, probably. But what it does, it allows runners to run faster for longer. Hey, your muscles won't be as beat up when you are running really hard. Also the next day, for example, if you run a half marathon or a marathon in a traditional racing shoe, you can feel pretty beat up the day after. With this shoe, with that high level of cushioning, you won't feel that beat up. So that's the benefit of that new stack height and the new midsole material. What that carbon plate does, that allows us to use that soft midsole material, but it also makes that shoe feel stiff, makes that shoe feel faster. And that's something runners are looking for in a racing shoe. And because that shoe is that stiff, it makes you roll forward. Once you land, that shoe only wants to go one way, and that's forward. Once you press down your big toe, that's what you do when you roll forward, it makes you feel faster and makes you run with your hips more aligned and more positions forward. Almost like it says you can't run slow in a shoe like this. It's you just want to do one thing in the shoe, and that is going fast.
The Endorphin Pro has a carbon plate. The Endorphin mm-hmm. Speed has a nylon plate, when mm-hmm. I'm correct. Yeah. Nylon sounds not very stiff to me, mm-hmm. but can you explain the difference between the two shoes?
Ja, der Endorphin Pro und Speed haben eine andere Geometrie als bisherige Laufschuhe von Saucony. Vor allem viel, viel Mittelsohle, viel Dämpfung und das erwartet man nicht unbedingt bei einem Wettkampfschuh. Was das eben bewirken soll, ist, dass man länger, schneller laufen können soll, ohne sich dabei aber ermüdet zu fühlen. Und zwar vor allem am nächsten Tag. Vincent sagt, dass man ja eben bei klassischen Wettkampfschuhen, naja, am nächsten Tag schon mal das Gefühl haben kann, ganz schön kaputt zu sein. Und mit diesem Schuh soll das eben anders sein, aufgrund der hohen Dämpfung. Und den Einsatz dieser extrem weichen Mittelsohle ermöglicht die Carbonplatte. Außerdem soll die Carbonplatte noch die Vorwärtsbewegung unterstützen. Und zwar zum Beispiel dadurch, dass auch die Ausrichtung der Hüfte des Läufers oder der Läuferin nach vorn hin gefördert wird. Henning führt an, beim Pro ist ja die Carbonplatte verbaut und beim Speed eine Nylonplatte. Nylonplatte klingt jetzt eher weniger fest. Was sind denn genau die Unterschiede zwischen dem Pro und dem Speed?
Yeah, the Endorphin Pro was really developed to be our high-level racing shoe. So therefore, it has that our highest level of cushioning and the stiffest plate we use. Also, the upper is really race-inspired. It's a single-layer mesh in the upper. The Speed is pretty close to the Pro. If we talk about the midsole, it has the exact same stack heights. It has the same material. So also Power Run PB. And what I said about PB, when you use that that material, you have to use a rigid structure in there. But we didn't want to use carbon in the Speed, but we wanted to use a more flexible structure in it to make this a more accessible shoe. So there's a nylon plate in it, and that's a nylon plate what you can compare with the plates that we use in our trail shoes. On some of our trail shoes, we use a rock plate in it to provide a little bit protection from sticks and stones. And sort of a similar structure is in between that Power Run PB in the midsole of the Speed. It's the same shape, it's the same length. It's pretty stiff, but not as stiff as the carbon plate what we use in the Pro. If we talk about the upper of the Speed, it's also a little bit more build up. It's an engineered mesh in the upper with a little bit more overlays. There's a TPU clip around the heel counter that provides a little bit more structure. It's still pretty light. I think the Endorphin Pro is 213 grams. And the Endorphin Speed 220, so that those are pretty close, but they feel a bit different. The Speed is a bit more flexible, a bit more build up, and therefore we say the Endorphin Pro is our shoe for race day, and the Speed is for speed days, for faster trainings, for example.
Okay, let's talk about the third shoe of the series, the Endorphin Shift. I have them in front of me, standing on the table, and the Endorphin Shift looks completely different to the Endorphin Speed and the Pro. It even has a different midsole material, a different upper. What is the idea behind that? Which need is it made for?
Der Endorphin Pro ist der absolute Wettkampfschuh aus der Serie mit seiner maximalen Dämpfung und der sehr, sehr hohen Festigkeit. Auch das Upper ist sehr reduziert. Der Speed ist schon ganz ähnlich, sagt Vincent. Man hat hier zum Beispiel ebenso den Power Run PB Mittelsohlenschaum verwendet, der ja, wie Vincent schon erläutert hatte, eine feste Stabilisierungseinheit benötigt. Aber beim Speed ist es eben kein Carbon, sondern die Nylonplatte. Die verwendet Saucony übrigens auch in seinen Trail-Schuhen. Und die ist schon fest, aber nicht ganz so sehr, wie die Carbonplatte das eben ist. Und der Speed hat auch etwas mehr Obermaterial zum Beispiel. Dadurch ist er ein paar Gramm schwerer. Der Pro wiegt 213 Gramm, der Speed 220 Gramm. Also auch hier sieht man wieder, sie sind sich ähnlich, aber der Speed ist insgesamt etwas flexibler. Der Pro ist der absolute Wettkampfschuh der beiden und der Speed ist, so Vincent, der Schuh für schnelle Trainingseinheiten. Dann die Frage. Es gibt ja aber noch einen dritten Schuh in der Serie, den Endorphin Shift. Und Henning hatte sie auch alle drei vor sich auf dem Tisch stehen und meinte dann, ja, die sehen schon irgendwie anders aus, die ersten beiden Schuhe, der Pro und der Speed, im Vergleich zum Shift. Also zum Beispiel hat er ein anderes Mittelsohlenmaterial und auch das Upper sieht ganz anders aus. Wofür ist denn dieser Schuh?
It was developed, or the idea for this shoe came up while developing the Endorphin Pro. Some of our athletes said, hey, that speed roll technology, the fact that I don't feel as beat up after a race, the way that shoe propels me forward, that is something I could benefit from in my everyday runs as well. So it would be great if I have a shoe which is similar to that, but doesn't have that those specs of that Endorphin Pro, which is at the end still a racing shoe. So the idea for the shift came up talking with our testers, with our athletes. And you're right, it's different as than the Pro, than the Speed, but still it has a lot of the same. The geometry is pretty similar. From these three shoes, the Endorphin Shift is the shoe with the thickest midsole. It has a stack height of 38 millimeters at the back and 34 at the front. So that means that it also has an offset of 4 millimeters, a drop of 4 millimeters. While those other two shoes have a drop of 8 millimeters. Because this is a shoe with such thick stack height, we don't have to use a higher offset. When you run on a shoe like this, it feels like a more traditional shoe with an 8 or 10 millimeter drop. It is indeed power run, so it has an EVA midsole instead of the TPU midsoles of the Speed and the Pro. And because it's a thick layer of EVA, of power run, that makes this shoe pretty stiff as well. So the same speed roll technology, the same stiffness is in the Speed as is in the Speed and the Pro. The upper is more built up. It's a less race-inspired upper than the Speed and the Pro have. And therefore, hey, it provides more structure. And that makes it more suitable for your everyday runs, for your recovery runs or for your long runs. It has a TPU clip around the heel that provides a bit more structure as well. Because it's more built up, it's a little bit heavier as well. It's not a heavy shoe. It's more or less the same weight as the guide is, for example. I believe it's 280 grams. All those things, it is a different shoe, but it fits right in that Endorphin collection. And that roll forward, that roll forward geometry is something you don't see in our other franchise styles. So, I could see why some people say, hey, this is quite a different shoe, but actually it's pretty close to the Speed and the Pro.
You talked about the speed roll technology. What do you mean with that? Is it the rocker construction, like the midsole, the shoe that it's has these rocker construction? Mm-hmm.
Die Idee zum Shift kam während der Entwicklung des Endorphin Pro und zwar tatsächlich aus einem Athletenfeedback heraus. Und zwar haben Athleten gesagt, ja, dieses Prinzip, dass ich mich nach dem Lauf weniger ermüdet fühle, das könnte ich doch auch super in meinem alltäglichen Training gebrauchen. Trotzdem sagt Vincent, ja, der Shift ist anders, aber sie ähneln sich. Der Shift hat zum Beispiel die dickste Mittelsohle von allen dreien. Die ist hinten 38 mm hoch, vorne 34 mm. Das heißt, eine Sprengung hat der Schuh von 4 mm. Die anderen beiden haben eine von 8. Weil beim Shift die Mittelsohle aber so dick und komfortabel ist, sagt Vincent, braucht man auch gar nicht mehr Sprengung, um ein ganz normales Laufgefühl zu haben. Eben schon angesprochen, ein anderes Mittelsohlenmaterial hat der Shift eben auch. Hier ist Power Run verarbeitet. Das ist im Vergleich zum TPU-Schaum der anderen beiden Modelle ein EVA-Schaum, der hier verwendet wird und bei diesem Modell für die gewisse Festigkeit des Schuhs sorgt. Außerdem, und das macht natürlich die andere Optik aus, ist hier eben auch mehr Oberkonstruktion eingesetzt. Das macht den Schuh etwas alltagstauglicher, zum Beispiel für Longruns oder leichte Regenerationsläufe. Etwas schwerer, sofern man das sagen kann, ist der Schuh eben dadurch auch. 280 Gramm wiegt er. Dennoch, der Shift hat ebenso die Konstruktionsweise, die den Vortrieb unterstützen soll. Und somit passt er in die Serie, obwohl er auf den ersten Blick erstmal anders aussieht. Hennings Frage war dann noch einmal zur Speedroll-Technologie. Und da fragte er Vincent, was das eigentlich genau ist. Also geht es da um die Rocker-Konstruktion oder...
Yeah, it's that rocket construction. When we talk about speed roll, we talk about a few things. We talk about a higher level of cushioning. Just by looking at these shoes, you see that the shape of these shoes is different than the other shoes in our collection. We also talk about the stiffness of the sole. Because these shoes are that stiff, these automatically roll forward. And that's why we call it speed roll. It gives a different sensation when you land on the shoe and push forward. You automatically roll forward. And in other shoes that we have in our collection and are also meant for faster runs, in Kivara, for example, that's way more flexible. That one moves along with your foot. And these shoes in the Endorphin collection are that stiff, so you have to move forward. What that speed roll technology does, that really gives that fast sensation. It makes you feel faster. You're not able to run with your hips low. You want to move your hips forward and more aligned, and therefore you run in a more efficient form almost. Because these shoes are really stiff, it also reduces the stress on your foot, and also it improves your efficiency. Because this is a shoe that rolls forward and it gives a lot of energy return, and then we're talking especially on the pro, it makes you run faster while it costs you less energy. And therefore, you are able to run faster for longer. And that's why that Endorphin Pro is so suitable for our elite runners and competitive runners out there.
Can you... tell how much faster the Pro makes you, like how much more efficient you run with the Endorphin Pro?
Ja, genau. Das ist einerseits die Rocker-Konstruktion, aber es sind auch noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel der hohe Grad an Dämpfung oder auch die Festigkeit der Sohle, die den Schuh sozusagen nach vorne rollen lässt. Genau daher kommt dann auch der Name Speed Roll. Und wenn man das jetzt zum Beispiel nochmal mit anderen Schuhen aus dem Portfolio von Saucony vergleicht, die für schnelle Läufe gedacht sind, wie dem Kinvara zum Beispiel, sind diese anderen Schuhe sehr viel flexibler. Unterm Strich, sagt Vincent, fühlt man sich mit der Endorphin-Serie auch schneller, läuft effizienter, kann also Energie sparen beim Laufen, weshalb insbesondere der Pro sehr gut für Elite-Athleten geeignet sei. Daran knüpft die Frage an, ob man eigentlich in Zahlen sagen kann, wie viel schneller der Schuh macht.
I don't have an exact number on that, like a percentage, for example. We did some tests in our lab, in our office in Boston. We did some tests with one of our sponsored athletes, Jared Ward as well, who does research on these shoes himself at BYU University. Both researchers found out that like I said, you can run this at the same speed for longer, and it will cost you less energy. Or you can run this faster with the same amount of energy. That's either way you could describe that. I don't have a certain number, but what we do know, the athletes you were mentioning as well, like Parker Stinson or Noah Droddy and Jared as well, during the development of these shoes, they ran in prototypes, and they all ran new personal bests, not only on the marathon, also on the 25K, like Jared, Parker, half marathons. And that's basically the best example, the best evidence that these shoes are faster than the shoes they ran in earlier.
Yeah, and even I ran a personal best in the Endorphin Pro.
Yeah, it's not only our elite athletes. It's for elite athletes who already run a 2-hour 12 marathon. It might be hard to run a faster PB. Also, when you have run already 10 marathons, for example, However, they still managed to. And Jared is a good example. He was already a marathon runner a world-class marathon runner. But now with these shoes, he managed to run a PB that was 2 minutes faster all of a sudden with these shoes. And now he first ran a sub 2:10 marathon in Boston last year. So yeah, we have all kinds of proof that these are working, and these are probably the best.
Which one do you like the most? Which one feels like the best for you? Is it the Speed or the Pro?
Nein, sagt Vincent, genaue Zahlen kann man da jetzt nicht angeben in Prozent oder dergleichen. Aber im Labor in Boston werden Tests gemacht und auch Athleten selbst laufen Schuhe. Jared Ward zum Beispiel macht aber auch eigene Tests an der BYU-Universität. Beide Fälle bestätigen eigentlich, dass man mit dem Schuh mit weniger Energieaufwand gleich schnell laufen kann oder auch mit gleich viel Energie eben schneller laufen kann. Das wird wiederum auch durch persönliche Bestzeiten bestätigt, was möglicherweise sogar der beste Beweis für die Wirksamkeit des Schuhs sein könnte. Und da fügt Henning ein, dass ja auch er tatsächlich schon persönliche Bestzeit im Endorphin Pro gelaufen ist. Ein weiteres Beispiel war aber noch von Jared Watt, der sich tatsächlich um 2 Minuten verbessert hat in diesem Schuh, von einer Marathonzeit um 2:12 auf unter 2:10. Aber weil die Schuhe eben nicht nur für Topläufer mit solchen Bestzeiten geeignet sind, wollte Henning dann von Vincent wissen, welches denn eigentlich sein Lieblingsschuh ist. Der Speed, der Pro?
It's a difficult question to answer, I would say. Talking to retailers, talking to runners, I often get questions like this: what's your favorite shoe in your collection? And I always give a similar answer. It really depends on what you are looking for or what kind of training you are planning to do. And I often talk about that combination of shoes that could be beneficial for you. So that's really difficult to say. But I don't think you're going to get me, let me get away with an answer like that. If we talk about the Endorphin collection, it's easy to focus on the Pro. The Pro is that shoe with all the specs, the new specs in it, that power run PB midsole, carbon plate, race inspired upper. So that's definitely one of my favorites. But if I had to name one, I would probably go for the Shift, because of these three shoes, it's, I think, the most underestimated shoe. Although it looks a bit different, it also feels different. This is one of those shoes you really need to try on yourself. It has a high level of cushioning. It feels stable, but it also feels fast because it has that speed roll technology in it. I like to do easy recovery runs or long runs, and therefore, yeah, that Endorphin Shift is the most suitable for it. So that's definitely of these three, the one I would say is my favorite.
I thought you will say it's a Pro, but
yeah,
good answer, because I'm going with the Pro, to be honest. Not just because I ran a 5K PB 2 weeks ago, 3 weeks ago when you hear that podcast. But I like that it feels like a normal running shoe. You can feel the carbon plate. You can feel that it pushes you forward, but it not feels so strange like some other carbon plate running shoes that are like that are moving under your feet, that are like really feeling strange underneath you. So I'm going with the Pro.
Das ist etwas schwierig zu sagen, erklärt Vincent. Wenn er eben von Händlern oder Läufern gefragt wird, welcher der beste Schuh ist, dann sagt er natürlich immer, ja, das kommt drauf an. Aber er hat schon vermutet, dass er natürlich mit dieser Antwort in diesem Fall nicht davon kommen wird. Wenn er sich also entscheiden müsste, welcher sein Lieblingsschuh aus der Endorphin-Kollektion ist, dann sagt er, ja, es ist natürlich jetzt leicht, sich auf den Pro zu fokussieren, und es ist auch definitiv einer seiner Favoriten. Aber er entscheidet sich dann doch für den Shift und sagt, das ist wohl ein ziemlich unterschätzter Schuh, der aber tatsächlich viel Dämpfung bietet, sich gleichzeitig aber auch stabil anfühlt und auch schnell anfühlt. Und weil Vincent gerne auch mal regenerative Läufe genießt, entscheidet er sich für den Shift. Das wiederum überraschte Henning etwas, der sich definitiv für den Pro entschieden hat. Nicht nur, weil er damit schon eine 5-Kilometer-Bestzeit gelaufen ist, sondern er sagt, er fühlt sich eben auch noch wie ein normaler Laufschuh an. Man fühlt die Carbonplatte und bemerkt auch, dass der Vortrieb unterstützt wird. Aber im Vergleich zu anderen Carbon-Schuhen, die sich dann etwas seltsam anfühlten, ist Henning sehr angetan vom Endorphin Pro.
I like that, how you explain that, because we can do all kinds of innovations in a shoe and explain why that should help you as a runner, but at the end of the line it still needs to be a runnable shoe. So as you said, it felt like a normal shoe. I could run in it like any other shoe. That's really important, because that tells us that it works. And what is also important to mention, I think, is that it depends on the runner, of what kind of runner you are. We say the Endorphin Pro is our shoe for race day, the Speed is for speed day, and the Shift is for every day. I think I could really well use the Speed for my race days as well. When I'm training for a half marathon, for example, I might think that Pro is too aggressive, too stiff. I'd rather use a shoe that is a bit more structured in the upper, which is a little bit more flexible. That Speed is fast enough for it. So what a shoe that some runners use for everyday runs or for speed runs could be a racing shoe for others. So that's really up for you as a runner to decide yourself. And therefore, I would always recommend trying on several pairs and to decide yourself what is most suitable for you.
Das ist eine ziemlich gute Erklärung, sagt Vincent. Denn natürlich können Sie sich so viele Innovationen und so weiter überlegen, wie Sie möchten. Letztendlich muss der Schuh ja laufbar sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Außerdem ist es wichtig zu beachten, was für ein Läufer man ist. Vincent sagt zum Beispiel, er könnte den Speed auch gut als Wettkampfschuh tragen. Obwohl Sokonia sagt, der Pro ist für die Rennen, der Speed für schnelle Trainingseinheiten und der Shift für die alltäglichen Läufe. Man sollte immer ausprobieren und individuell entscheiden. Also einfach mal Schuhe anziehen, testen und dann schauen, was zu einem passt. So ist es. Vielen, vielen Dank nochmal für das Interview und danke auch an Sokoni für die Unterstützung dieser Folge. Wir hoffen, dass es euch da draußen gut gefallen hat heute. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder auch Feedback, gerne auch an webmaster@runnersworld.de. Und damit verabschieden wir uns für heute, sagen bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge vom Runners World Podcast hört ihr hier in 2 Wochen.